Guten Morgen zusammen. Willkommen hier am Sonntag auf der FrostCon. Ich sehe, wir haben auch durchaus ein paar Frühaufsteher im Raum. Dementsprechend, auch wenn es nicht unbedingt der beste Slot ist, hoffen wir mal, Thorsten wird uns jetzt mal ein bisschen mit cloudfreier Sprache beglücken und wir schauen mal, was daraus wird.
Ja, vielen Dank. Gute. Ja, ich bin ja echt überrascht. Es ist, wie gesagt, Sonntagmorgen 10 Uhr, ja, und der Hörsaal ist fast voll. Also ich meine, ich gehe auf die 50 zu. Also ich habe eine Ausrede für meine senile Bettflucht. Ich weiß nicht, was euer Grund ist, aber ich freue mich natürlich, dass ihr da seid und euch ein bisschen was anhören wollt zum Thema, wie kann ich mein Smart Home auf Basis Home Assistant per Sprache steuern, wenn ich gerne auf Cloud-basierte Komponenten verzichten will. Die erste Zeile lese ich jetzt bewusst nicht vor. Das hat keine Gründe, dass ich das nicht lesen kann, sondern vielleicht guckt der ein oder andere im Livestream zu oder guckt sich die Aufzeichnung an und hat vielleicht im Wohnzimmer ein solches Gerät stehen und ich möchte vermeiden, dass jetzt in diversen Wohnzimmern vielleicht irgendwelche Geräte anfangen zu klingeln. Ja, bevor es losgeht, ist es mir immer ganz wichtig, mal ein Danke loszuwerden, weil ganz viele Menschen in diesen schicken FrostCon-T-Shirts laufen hier rum und die tun das nicht, weil sie das irgendwie, weil sie hier reich werden wollen, sondern weil es Enthusiasten sind, die das alles möglich machen. Und deswegen ist es mir ein ganz großes Anliegen, immer mal zu sagen, vielen Dank all die fleißigen Hände, Helferinnen, Helfer. Deswegen von dieser Seite aus mal einen Applaus an das ganze Team. Gut, kurz zu mir. Mein Name ist Thorsten Müller, ich komme aus Hessen. Ich war vor 2 Jahren schon an der FrostCon hier, habe einen Talk halten dürfen und da habe ich gesagt, wenn ich zu sehr ins Hessische abdrifte, möge man mich darauf hinweisen. Und in dem Moment kam der Kollege vom Ton und hat mein Mikrofon neu eingestellt. Es wurde nie aufgelöst, ob das am Hessischen lag oder ob das andere Gründe hatte. Also, wenn ich zu sehr abdriften sollte, unterbrecht mich bitte, ich kann auch ansatzweise Hochdeutsch. Was bin ich? Ich bin absoluter IT-Enthusiast. Also alles, was mit IT-Technik zu tun hat, trifft bei mir immer auf Zustimmung, immer auf Leidenschaft. Vor ein paar Jahren, 2019, kam da eine weitere Leidenschaft dazu. Da habe ich das Projekt Thorsten Voice gegründet. Ich gebe es zu, der Name ist jetzt nicht hart kreativ, aber was das ist, es ist im Prinzip meine eigene Stimme als freie Open-Source-KI-Stimme, die man ohne Cloud-Abhängigkeit einbinden kann, aber darum soll es heute gar nicht groß gehen. Parallel habe ich einen gleichnamigen YouTube-Kanal gegründet, wo ich versuche, hin und wieder mal technische Tutorials zu Open-Source-Sprachtechnologien zu machen. So, jetzt habe ich mal irgendwo gehört, man soll seine Träume kommunizieren, damit sie auch in Erfüllung gehen. Ich hätte unglaublich gerne irgendwann mal diesen silbernen Play-Button von YouTube. Das Problem ist, das ist die kleinste Variante und die bekommst du schon für nur 100.000 Abonnenten. Und mit so einem Nischenthema wie Sprachtechnologie ist das jetzt nicht unbedingt ganz realistisch. Aber mir fehlen ja auch nur noch ungefähr 90.000. Also ich bin fast auf der Zielgeraden. Wer also sagt, toller Typ oder tolles Thema, der würde ich mich freuen, wenn er mal vorbeischaut. Ja, wenn es um Home Assistant geht, bin ich primär Anwender. Das heißt, ich kann Home Assistant gut bedienen und ich weiß auch, wie ich irgendwie eine Config-Datei auf YAML-Basis die Whitespaces im Griff halte, damit es läuft. Wo ich komplett raus bin und echt talentfrei, ist der Bereich Hardware. Das ist leider eine richtig wichtige Komponente bei der Sprachsteuerung, aber das ist überhaupt nichts, wo ich mich gut mit auskenne. Gut, soviel erstmal zu mir. Ich habe hier unten auch mal einen QR-Code drin. Wer also mal mit mir Kontakt aufnehmen möchte, kann das abscannen, kommt auf die Thorsten Voice-Seite, Kontaktformular, E-Mail-Adresse und so weiter. Kann mich da gerne kontakten. Ich freue mich immer auf den Austausch mit anderen Enthusiasten. Kurze Agenda, Einleitung zum Thema. Welche Teile, welche Komponenten brauche ich denn eigentlich, damit ich mein Smart Home mit Home Assistant per Sprache lokal steuern kann? Dann gucken wir, ich habe hier so ein bisschen die Begriffe schon mal aufgegriffen, dann gucken wir uns da an, die eigenen Komponenten so ein bisschen im Detail, dann mein Lieblingsthema, die Hardware und schließen so ein bisschen mit Fazit und einem Ausblick und ich glaube, wir werden auch vielleicht noch 2-3 Minuten Zeit haben für Fragen und eine Diskussion. Ja, bei der Folie war ich mir unsicher, ob die nötig ist. Gibt es denn jemand hier, der sagt, Home Assistant habe ich jetzt noch nie gehört oder habe keine Berührungspunkte? Gibt es jemanden hier in der Reihe? Einzig, ja. Ich erkläre es ganz kurz, auch vielleicht für diejenigen, die es im Nachgang angucken. Home Assistant ist eine recht populäre Open-Source-basierte Smart-Home-Software. Bedeutet, ich kann mein intelligentes Zuhause damit steuern, ich kann Rollläden hochfahren, Licht schalten, irgendwelche Automatismen, das irgendwelche Zeitpläne und so weiter und so fort. Das kann ich tun. Da gibt es auch andere Produkte. Ich habe auch gesehen, die Kollegen von OpenHub haben ja auch einen Stand. Das ist auch eine Smart-Home-Software, aber heute geht es ja um Home Assistant. Vorteil, das Ganze läuft lokal auf eigener Infrastruktur. Das heißt, ein Raspberry Pi, irgendwie ein Docker-Container. Home Assistant bietet auch eigene native Hardware. Das kann ich, da mein Smart Home komplett autark im eigenen Zuhause, in der eigenen Hoheit betreiben. Das ganze Home Assistant-Thema ist mittlerweile Teil der sogenannten Open Home Foundation, die das Ganze so ein bisschen groß versucht aufzuziehen und Partnerschaften dazu knüpfen. Und wird getragen durch eine US-Firma namens Nabucasa. Die steuern und koordinieren das Ganze auch in der Entwicklung so ein bisschen, machen viel Community-Arbeit und stehen da auch finanziell dahinter, dass eben Home Assistant auch gut in der Entwicklung weitergeht. Ja, warum Sprachsteuerung? Zum einen die typische ITler-Antwort, ja, weil ich es kann. Ja? Und um der Wahrheit die Ehre zu geben, ich finde es auch ein bisschen geil, damit anzugeben. Also so ehrlich will ich dann doch sein. Es ist schon was, was auch Spaß macht, um die Leute so ein bisschen zu beeindrucken. Ob die Leute jetzt ein Verständnis dafür haben, ob das jetzt mit oder ohne Cloud ist, ist eine andere Frage. Aber an sich, ich mag das gerne. Ja, es ist natürlich eine Frage von Komfort. Ich muss nicht extra aufstehen, ich muss keine Taste bedienen, ich muss nicht zum Smartphone greifen, um meine Home Assistant App zu machen und da mich durchzunavigieren. Vielleicht habe ich auch mal keine Hände frei, ja, oder keine Ahnung, Blick in der Badewanne, will das Handy nicht in die Hand nehmen. Also gibt ja genug Gründe. Jetzt kann man sagen, das sind ja alles ganz nette Ideen. Das ist so ein bisschen nice to have. Der nächste Punkt ist nicht nur nice to have. Ja? Der Punkt Barrierefreiheit ist natürlich ein ganz wesentlicher Punkt. Ja? Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich mit kurz vor 50 beim Aufstehen Geräusche mache, die nicht so richtig lustig sind, aber nicht jeder hat ja die komplette Mobilität, die komplette Beweglichkeit. Insofern, da ist natürlich eine Sprachsteuerung, die funktioniert und die aber auch funktioniert, wenn man offline ist, die dann auch geht. Die ist natürlich essentiell im Bereich auch Lebensqualität. Ja, lokal ist gut, weil Thema digitale Souveränität, ich glaube, die letzten Monate, da brauchen wir jetzt nichts mehr groß zu sagen, haben uns sehr deutlich vor Augen geführt, wie wichtig digitale Souveränität in agilen politischen Zeiten so ist. Ja, die nächste Folie können wir ein bisschen knapp halten, weil das ist jetzt nicht sprachspezifisch. Also jeder von euch, der sich vielleicht mal damit beschäftigt hat, will ich etwas lokal betreiben, einen Dienst, oder möchte ich lieber eine Cloud-API dafür verwenden, wird diese Fragen sich schon gestellt haben. Ich kann meine Sprachsteuerung über Cloud machen mit Nabucasa, sprich dem Unternehmen, was hinter Home Assistant steht. Ich kann auch Sprachdienste nutzen von Amazon, von den großen US-Hyperscalern. Wie oft bei Cloud-Nutzung? In aller Regel eine einfache API-Anbindung. Es funktioniert, ich muss mich um nichts kümmern. Hab aber die Kehrseite, wie so oft der Medaille, Abhängigkeiten. Ich habe eine Abhängigkeit von einem externen Dienst, sprich kein Internet, keine Sprachsteuerung. Vielleicht habe ich auch Datenschutzbedenken, vielleicht darf ich oder will ich nicht alle Daten, die ich da in aussprechen und verarbeiten möchte, in die US-Cloud übertragen. Möglicherweise ist es auch kostenpflichtig. Ja? Und ich bin eben abhängig von möglicherweise API-Changes. Wie flexibel kann ich reagieren, wenn der Hersteller sagt, ich ändere meine Schnittstelle? Und am Endeffekt sind es Wirtschaftsunternehmen, wenn die sagen, wenn der Controller die Excel-Liste aufmacht und die ist rot, dann ist der Dienst auch ganz schnell weg. Übrigens, sehr cooles T-Shirt hier in der ersten Reihe. Ja. Ich glaube, wir haben hier das gleiche T-Shirt mit Scheiß Encoding. Also, ja, das matcht hier schon mal super. Genau, die Alternative ist, ich betreibe eben meine sprachbearbeitenden Dienste lokal. Da habe ich den Vorteil, ich habe keine Abhängigkeiten. Ich kann mir es auch so customizen und so bauen, wie ich das für mein individuelles Setup am besten brauche. Kehrseite auch da, ich muss es halt auch machen. Ja, also ich muss irgendwie mir ein System zu Hause laufen lassen, ich muss das betreiben. Jetzt habe ich die Folien 12-mal durchgeguckt und Infrastruktur, den Rechtschreibfehler habe ich trotzdem nicht gesehen. Also da steht natürlich Infrastruktur und ich muss es, jeder, der länger als 3 Tage in der IT ist, weiß, wenn ich einen Dienst einmal installiere und den 5 Jahre nicht angucke, ist der kaputt. Also das ist jetzt nicht so, dass ich den einmal aufsetze, dann 5 Jahre meine Ruhe habe und nichts machen muss. Also betreibe ich Dienste lokal, muss ich halt auch einen Betrieb machen. Patchen, monitoren, je nach Kritikalität und so weiter. Gut, das sind aber alles sehr generische Punkte. Schauen wir uns doch mal an, was brauche ich denn eigentlich für Teile, damit ich Sprachsteuerung machen kann. Das ist jetzt relativ Sprachassistent generisch, trifft aber auch gleichermaßen auf Home Assistant zu. Fangen wir an. Ich habe meistens auf den lokalen Geräten, auf den Smart Speakern, die ich zu Hause irgendwo einstecken kann, das sogenannte Wake Word Detection. Das kennt jeder. Das ist das Wort, was ich heute nicht aussprechen werde bei den Amazon-Produkten. Ha! Christian, behalt's für dich. Dieses Wake Word. Und das setzt erstmal die Technologie in die Aufmerksamkeit. Jetzt kommt eine Anfrage, die für mich bestimmt ist. Und das Schöne ist, das ist noch nicht mal technologiespezifisch. Ich habe nämlich auch ein Wake Word. Und ich bin sicher, jeder von euch hat auch ein Wake Word. Man kann sich vorstellen, man steht irgendwie in einem Raum mit lauter Leuten und irgendwer sagt, wie geht's dir eigentlich? Also ich würde nicht antworten. Aber wenn jemand mein Wake Word triggert und sagt, Thorsten, wie geht's dir eigentlich? Dann würde ich reagieren. Also kann man sich so vorstellen, ne? Der Name, man spricht das Gerät an, es reagiert und hört zu. Das funktioniert meistens eben noch auf den Geräten lokal. Dann kommt der erste Teil, wo es oft als Cloud-Dienst konsumiert wird. Und das ist die Spracherkennung. Weil im Endeffekt Home Assistant und ganz viele andere Technologien arbeiten im Hintergrund natürlich mit den Texten. Nicht mit dem Audio von der Anfrage, sondern mit Texten. Also brauche ich eine Speech-to-Text-Engine, die mir die gesprochene Anfrage möglichst performant in Text umwandelt. Und nicht nur performant, sondern auch möglichst fehlerfrei. Das wird gemessen in so einer Art Word-Error-Rate. Das ist ein Verhältnis zwischen der Anzahl der Wörter und der falsch erkannten Wörter. Also habe ich jetzt einen Satz mit 10 Wörtern und ein Wort ist falsch erkannt und 9 sind richtig, was ja eigentlich super ist, hätte ich 90% richtig, aber eine Word-Error-Rate, WER abgekürzt, von 10%. Klingt gut, kann aber Mist sein, wenn genau das eine Wort das Wichtige ist, was für die Anfrage relevant ist. Ja, deswegen wird das sehr oft als Cloud-Service genommen, aber heute soll es ja darum gehen, welche Lösungen habe ich in Home Assistant, um das lokal zu betreiben. Dann wechseln wir wieder meistens auf die Verarbeitung auf dem Home Assistant, also auf dem Raspberry, auf dem Container, der mein Smart Home steuert. Das ist das sogenannte Natural Language Understanding oder Intent Parsing, Intent Handling. Das heißt, dann wird Home Assistant die in Text dann vorliegende Anfrage nehmen und versuchen rauszufinden, ja, was will eigentlich jetzt der Anwender, die Anwenderin? Will die wissen oder will die schalten, schaltet das Licht im Wohnzimmer auf 40% ein? Also die Information aus dem Satz zu kriegen, Wohnzimmer ist betroffen, welche Entität in Home Assistant, also welches Ding in Home Assistant ist betroffen, Licht, 40%, die Parameter dazu, all das in der strukturierten Form rauszukriegen, ist Aufgabe der Natural Language Understanding Funktion. Dann wird das Ganze auch ausgeführt und meistens ist das so, dass wenn man eine gesprochene Anfrage reingibt, dass man auch ein gesprochenes Feedback erwartet. Das ist jetzt, wenn ich sage, schalte das Licht im Wohnzimmer ein, vielleicht nicht nötig, wenn ich gerade im Wohnzimmer bin, weil in aller Regel sehe ich, ob die Anfrage funktioniert hat. Aber oft ist es dann auch so, dass dann eine akustische Bestätigung kommt und dann ist dann die letzte Box, was auch nicht selten eine Cloud-Lösung ist, sprich die Sprachausgabe, Sprachsynthese, Text-to-Speech. Da bietet auch Nabucasa eine Cloud-Lösung an. Amazon, Azure, Microsoft, also da gibt es verschiedene Anbieter, die das können, aber wir wollen ja on-device denken, wir wollen ja lokal arbeiten. Da gibt es beispielsweise Piper, komme ich ja gleich auf die einzelnen Komponenten, Mary TTS und weitere. Jetzt schamlose Eigenwerbung, meine Thorsten Voice KI-Stimme, die ist auch in Home Assistant drin. Also wer schon mal immer Bock hatte, sich von mir erzählen zu lassen, dass das Fenster im Bad offen ist, kann das tun. Ihr habt aber Glück, es gibt auch attraktivere Stimmen in Home Assistant, die man wählen kann. Also ihr seid nicht auf mich angewiesen. Das ist schon mal wichtig. So, das sind erstmal die ganzen Komponenten, die man erstmal braucht, damit das überhaupt funktionieren kann. Damit das alles miteinander im Datenaustausch auch steht, hat Michael Hansen, das ist sozusagen das Mastermind bei Nabucasa, wenn es um Sprachtechnologien geht, das sogenannte Wyoming-Protokoll erfunden. Und was das ist, gucken wir mal in aller Kürze an. Es stammt ursprünglich aus einem anderen Leidenschaftsprojekt von Mike Hansen, dem sogenannten Raspi. Das ist so ein Open-Source-Voice-Toolkit, ja, und basiert auf JSON, beziehungsweise auf JSON-L. Das musste ich erst mal googeln. Das ist offensichtlich JSON, was aber zeilenbasiert irgendwie abgesetzt wird. Und das verbindet eben alle sprachverarbeitenden Komponenten miteinander. Und es ist auch ein Thema bei Satellite-Kommunikation. Was heißt jetzt wieder Satellite-Konfiguration? Ich habe ja meistens eine Smart-Home-Zentrale mit Home Assistant. Vielleicht habe ich aber mehrere von so Smart-Speakern im Bad, im Wohnzimmer, im Schlafzimmer. Die müssen ja alle dezentral mit meinem zentralen Home Assistant sprechen. Und das passiert über dieses Satellite-Setup und das Wyoming-JSON-basierte Protokoll. Wer da genaueres wissen will, ich habe den Link hier mal reingepastet. OHF ist die Abkürzung jetzt für Open Home Foundation. Also die ziehen jetzt sukzessive auf GitHub ihre ganzen Repos in diesen Namespace Open Home Foundation ein bisschen um. Ja, Wake Word, auch gerne bekannt als Hot Word oder Activation Word. Die Technologie, die in Home Assistant da genutzt wird, ist das sogenannte Open Wake Word. Gibt es auch, glaube ich, jetzt neu als Micro Open Wake Word. Und da bietet Home Assistant standardmäßig einige Begriffe. Auch die werde ich jetzt nicht laut vorlesen. Die kann man in der Konfiguration setzen. Wie möchte ich also meinen Smart Speaker ansprechen? Eigene Begriffe kann man machen. Es ist aber jetzt mehr als nur den Text in irgendeine Config-YAML einzutragen, sondern es basiert auf Machine Learning. Das heißt, wenn ich ein eigenes Wake-Word möchte, kann und muss ich das dann auch per Machine Learning und ein bisschen mehr Komplexität machen. So, jetzt hatte ich vor einiger Zeit mal eine Idee und habe die wieder verdrängt und verworfen, bis der liebe Christian, der nicht mehr zuhört, ja, erwischt. Wir hatten gestern Abend kurz beim Social Event gesprochen und du hattest lustigerweise die gleiche Idee, die mir auch mal, wie gesagt, irgendwann mal durch den Kopf schoss. Wir sind nämlich beide Südhessen aus Leidenschaft und haben gesagt, wie geil wäre das denn eigentlich, wenn wir mit unserem lokalen Slogan "Ei Gude" als Wake-Word hätten. Und ich habe mir gestern Abend im Hotelzimmer noch überlegt, vielleicht wäre das so eine kleine Challenge, ob wir bis zur nächsten FrostCon, ob wir das mal auf die Beine stellen. Also die Idee, ein eigenes Wake-Word zu machen, hat mich seit gestern Abend wieder mehr beschäftigt, als ich Zeit habe. Aber da gucken wir jetzt mal. Ja, lokale Spracherkennung, das ist ja die erste Komponente, die klassisch in der Cloud betrieben wird. Und die, weil sie eben schnell sein muss, weil sie möglichst fehlerfrei sein muss, eine echte Herausforderung ist. Da gibt es in Home Assistant zwei Varianten. Das eine ist Whisper, das ist eine Open-Source-Lösung von OpenAI. Jetzt ist OpenAI nicht unbedingt bekannt für ganz viel Open-Source, aber in dem Fall haben sie da mit Whisper was beigesteuert. Das kennt unglaublich viele Wörter. Das heißt, es wurde nicht konzipiert für Smart-Home-Steuerung, sondern für eine allgemeine Spracherkennung. Also ich kann damit auch, also ich kann es jetzt nicht, aber man könnte theoretisch seine Doktorarbeit wahrscheinlich auch da rein diktieren. Und es erkennt wesentlich mehr Begriffe, als für ein Smart-Home nötig sind. Warum ist das vielleicht spannend? Weil ich kann auch Begriffe, wenn ich zum Beispiel verschiedene Timer in Home Assistant stelle, kann ich die benennen. Oder wenn ich sage, ich möchte irgendwas auf die Einkaufsliste setzen, das ist vielleicht auch so ein Rand-Use-Case von Smart-Home-Steuerung, aber dann muss ich vielleicht auch jetzt Tomate oder Gurke, ist jetzt nicht das klassische Begriff-Vokabular, was man in Smart-Homes verwendet. Da ist ein Vorteil, wenn meine Spracherkennungs-Engine das kann. Die Flexibilität und die Funktion hat einen Nachteil. Ich brauche schon ein bisschen Power in der Maschine. Also ich habe das mal bei mir in einem Docker-Container laufen lassen, auf meinem NAS, 32 GB Arbeitsspeicher, wo ich dachte, das ist ein Selbstläufer. War es nicht. Ich habe die Anfrage gestellt, wie spät ist es? Und es hat ungefähr 7 Sekunden gedauert, bis Whisper den Text rausgespuckt hat. Und ich finde, wenn ich sage, wie spät ist es, ja, ich finde das schon relativ lange. Also übrigens 10.18 Uhr, für die, die es interessiert. Also es geht, es ist aber jetzt nicht der klassische, also in so einem Dialogsystem, wo es ein bisschen um Performance geht, finde ich es jetzt nicht alltagstauglich. Wer natürlich sagt, hey, ich habe zu Hause eh meine NVIDIA 4090 7x24 laufen, ja, mit tollem CUDA und GPU-Power ohne Ende, ja, dann Glückwunsch, war nicht meine Welt. Die Alternative nennt sich Speech-to-Phrase, basiert im Hintergrund auf einer anderen Open-Source-Spracherkennungs-Engine namens Kaldi. Und was Speech-to-Phrase auszeichnet, ist, es kennt eben nicht die komplette deutsche Begriffe, alle Vokabeln, alle Wörter, sondern es trainiert sich speziell aus euren eigenen Home Assistant-Instanzen. Das heißt, benennt ihr eure Entitäten, also eure Dinge in eurem Smart Home, gebt denen lustige Namen oder sprechende Namen, dann wird Speech-to-Phrase eure Instanz nehmen und alle Begriffe, die ihr da definiert habt, mit Kaldi lernen und die Aussprache, nicht die Aussprache, die Erkennung beherrschen. Das heißt, das, was ihr in eurem Smart Home, in eurer Home Assistant-Instanz habt, wird wahrscheinlich sehr gut erkannt. Tomate und Gurke auf der Einkaufsliste wird wahrscheinlich jetzt nicht erkannt. Kann man aber extra aufnehmen. Wie gesagt, das sind aber vielleicht Rand-Use-Cases, da kann man noch ein bisschen drüber diskutieren, ob das jetzt wichtig ist. Ein großer Vorteil ist, je kleiner das Vokabular ist, was die Spracherkennung können oder erkennen muss, desto geringer ist auch die Chance und das Risiko von Fehlerkennungen. Ja? Kommt auch aus dem bereits angesprochenen RASPI-Projekt heraus und kann eben um eigene Wörter erweitert werden. Ich habe ja meine ersten Tests gemacht. Ich muss der Ehrlichkeit halber sagen, ich bin immer noch, was das alles angeht, in meiner Aufbauphase. Also das ist jetzt nicht so, dass das seit 2 Jahren bei mir zu Hause 7x24 produktiv läuft. Ich bin immer noch am Aufbauen. Habe da mal ein Beispiel mitgebracht, was sogar mit Whisper ein Problem war. Einfach um mal zu zeigen, welche lustigen Fallstricke da auf einen warten können. Deswegen Thema Spracherkennung, Word Error Rate, hier ein Beispiel aus meinem Alltag. Ich habe versucht, meine Vitrine einzuschalten und Whisper hat gesagt, Vitrine. Und die Vitrine ging nicht an. Natürlich nicht, weil die heißt ja auch Vitrine und nicht Vitrine. Also, muss ich sagen, der Satz, ich habe mir das nachher im Debug angeguckt, der hat fast alles richtig erkannt. Aber das Wort Vitrine, falsch. Und damit war das ganze Ding obsolet. Weil was hilft es mir, wenn das drumherum richtig erkannt wird, aber die Vitrine nicht. So, jetzt hätte ich mal beinahe was Falsches gesagt. Das Gute ist, da bietet Home Assistant Lösungen für an, und zwar die sogenannte Aliase. Weil Home Assistant hat erkannt, naja, Spracherkennung, egal welche Engine ich im Endeffekt einsetze, fehlerfrei, kann man jetzt bei keiner davon ausgehen, dass die immer fehlerfrei sind. Also kann ich zu jeder Entität Aliase definieren. Und ich habe hier mal einen Screenshot aus meiner Installation. Ich habe auch hier beispielsweise die Träne, war auch eine Variante von Vitrine, die erkannt wurde. So kann ich das im Prinzip definieren und egal, was die Spracherkennungsengine dann als Text rausschiebt, ich kann es dann meiner Entität Vitrine zuweisen. Das hat noch ein paar Vorteile, neben dem, dass ich eben Spracherkennungsfehler ausmerzen kann, wer vielleicht in einem zweisprachigen Haushalt wohnt. Man kann auch, weil die Entität hat ja nur einen Namen, und man kann auch hier sagen, ich mache zum Beispiel eine englische Begrifflichkeit dafür rein, weil ich kann in Home Assistant mehrere Sprachassistenten in unterschiedlichen Sprachkonfigurationen betreiben. Und insofern muss ich in Home Assistant, hat meine Entität den einen Namen, aber mehrere, vielleicht auch multilinguale Aliase. Wie gesagt, finde ich eine sehr, sehr wertvolle Funktion, hat mir in der Vitrinenbeispiel und nicht nur da gut geholfen. Wenn die Spracherkennung durch ist, dann habe ich das sogenannte Natural Language Understanding, das Intent Handling. Da geht es eben darum, zu verstehen, was wollte die anfragende Person erreichen, welche Entität, welche Parameter und so weiter. Da wurden Satzformulierungen von der Community gesammelt, weil man hat ja so, bitte schalte die Vitrine im Wohnzimmer ein. Und das hat ja so einen gewissen Aufbau. Ja? Also wenn ich natürlich sage, keine Ahnung, Bab sagt, sieh zu, dass hell wird, das wird wahrscheinlich nicht erkannt, aber die klassischen Sätze werden erkannt. Wurden durch die Community gesammelt, man kann aber auch eigene Sätze, wenn sich quasi der Mensch nicht dem System anpassen will, sondern umgekehrt, eigene Sätze ergänzen. Was momentan, aber da habe ich selber noch keine Erfahrungen mit, kommt, ist die Integration lokal laufender Large-Language-Modelle, die natürlich auch, was das Textverständnis angeht, also was meint, wir hatten eben im Vorfeld eine Diskussion, wenn ich sage, schalte das ein und das oder das, das überfordert momentan natürlich noch das klassische Natural Language Understanding. Vielleicht mit der Integration von Large Language Modellen kann man da ein bisschen was noch machen. Ich habe hier mal ein Beispiel aus dem GitHub Repository von dem Intent Handling. Kann man das hoffentlich lesen? Naja, schön ist anders. Man kann aber vielleicht sehen, wie diese Syntax funktioniert. Ich habe jetzt hier mal links in der Navigation, sieht man die verschiedenen Sprachen in dem Repository, was Home Assistant kennt und erkennt an Intents. In Deutsch gibt es da ganz viele Dateien, YAML-basierte Dateien. Ich habe jetzt hier mal Get Temperature für die Klimatisierung. Und dann gibt es zum Beispiel Sätze wie, und dann hat man so eine gewisse Syntax, hoch oder niedrig ist die Temperatur hier. Also das heißt, das Intent würde sich angesprochen fühlen, wenn ich sage, wie ist die Temperatur oder wie niedrig ist die Temperatur. Also das sind die Varianten und da gibt es ganz viele. Also wer da mal reingucken will, den Link habe ich nicht reingegeben, aber das findet man. Stimmt, ich habe den immer noch rausgelöscht. War bestimmt eine gute Idee. Egal, man kann das finden und da gibt es unglaublich viele Varianten, die man da machen kann. Und wer jetzt sieht zum Beispiel, wie hoch, niedrig ist die Temperatur hier, das hier ist ja auch in so kleiner, größer Zeichen, also das ist jetzt nicht der feste String hier, sondern hier ist wiederum ein Alias auf einen so einen regulären Ausdruck, ja, also auf so ein Template. Da gibt es nämlich noch ganz oben, das heißt Common YAML. Wenn ich da reingehe, da war ich wenigstens so clever und habe es gehighlightet ein bisschen. Das heißt, das hier, was wir eben gesehen haben, ist wiederum aufgelöst in hier, im, in diesem Raumbereich, im, in diesem, diesen, den. Also das soll so ein bisschen Eindruck vermitteln. Also man kann unglaublich viele Satzkonstruktionen machen, die dann von dem Intent verstanden werden. Und das kann man da an solchen Stellen auch ein bisschen customizen, der sagt, ich möchte, dass mein Sprachfluss und das meins ist. Oder auch welche unten. Welcher, welches, welchen, für was, dann ist Artikel unbestimmt, wieder eine Referenz auf eine andere, auf ein anderes Pattern und so weiter. Also da gibt es unglaublich viel und aufgrund der großen Flexibilität kann ich euch nur den Tipp geben, fangt nicht erst mit Sprache an. Home Assistant bietet einen sogenannten Text Assist, das ist rechts oben in der Home Assistant UI, wer Home Assistant ja nutzt, wird das kennen. Da kann man den Text in einem Chatfenster eingeben. Und mein Tipp ist, also da habe ich eingegeben, schalte Vitrine ein, Vitrine eingeschaltet. Ich habe auch mal die Alias getestet in Textform, schalte Vitrine aus und Vitrine wurde dann auch ausgeschaltet. Gebe ich natürlich irgendwas ein, was vom NLU nicht erkannt wird, kommt zurück, Entschuldigung, das habe ich nicht verstanden. Geht es in dieser Form, dann kann man die Komplexität Spracherkennung mit draufschalten. Geht es da schon nicht, ja, dann spart euch den Aufwand. Weil wenn es da schon in Textform nicht geht, wird es per Sprache auch nicht gehen. Ja, dann Sprachausgabe, lokale Sprachausgabe. Home Assistant hat auf seiner Webseite alle Optionen mal gelistet, wie kann ich mit KI stimmen oder wie kann ich mit künstlicher Sprachausgabe Texte erzeugen. Ich habe mal die ausgeixt, die cloudbasiert sind und da sieht man schon, da bleibt jetzt arg viel auch nicht mehr so unbedingt übrig. Mary TTS ist ein sehr, ja doch ein historisches Projekt schon, wobei in den Zeiten von KI ist ja alles, was letzte Woche State of the Art war, heute schon historisch, aber das ist wirklich schon sehr erprobt. Es klingt genau wie Pico TTS, was aus meiner subjektiven Meinung einen etwas besseren Sprachfluss und Klang hat, aber gemessen an den heutigen KI-Sprachen sind die beide jetzt nicht unbedingt ebenwürdig. Aber dafür sehr schnell und wie gesagt schon sehr, sehr lange und sehr, sehr gut verdient. Und Piper TTS, da komme ich gleich zu. Vielleicht einen kurzen Einblick noch so hinter die Kulissen. Wegen der Folie hatte ich ein bisschen Streit mit ChatGPT. Ich habe die Folie, als ich die Präsentation fertig hatte, habe ich die Präsentation ChatGPT gegeben und habe es gefragt, was hältst du denn von meiner Präsentation? Und nachdem ChatGPT mich gelobt hat, was ich für einen tollen Job gemacht habe, hat es gesagt, die Folie, die ist nicht gut, weil die ist so negativ. Ja. Also ich habe mich dann entschieden, den Tab zu schließen und die negative Folie so genauso zu lassen. Also das ist das, was ChatGPT nicht gefällt, aber es ist halt die Realität. Wer jetzt die lokale Sprachausgabe machen und nutzen will, wie gesagt, Piper TTS kommt auch aus der Entwicklungsfeder von Michael Hansen. Wie gesagt, der ist da sehr umtriebig. Kann das nativ in Home Assistant direkt als Add-on installieren. Genau wie Whisper übrigens auch, das lässt sich direkt nativ in Home Assistant installieren. Oder, so habe ich es gemacht, auf einem dedizierten Docker-Container mit Wyoming-Protokoll, wird dann schön erkannt, wird gut integriert, funktioniert recht smooth. Und ich habe hier auch nochmal, man kann es glaube ich hoffentlich sehen, also neben Thorsten, meiner KI-Stimme, gibt es auch Kerstin, gibt es auch Ramona. Es gibt andere Stimmen, kann man ausprobieren, reinhören, das ist ja eine Geschmackssache. Vielleicht ein kleines Alleinstellungsmerkmal. Ich habe auch emotionale KI-Stimmen. Also wer sich schon immer mal von seinem Smart Home anschreien lassen wollte, der mag sich das auch mal anhören. Vorteil, Piper ist wirklich feilschnell. Also es ist von der Qualität sehr, sehr gut, wie ich finde. Vor allem für den Kompromiss, dass es auch auf einem Raspberry Pi sehr performant läuft. Aber wie gesagt, kommt auf die Hardware an, die ihr dafür einsetzen könnt und wollt. Und ja. Ich finde die Qualität auf jeden Fall sehr ordentlich für die gute Geschwindigkeit. Jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsthema, Hardware. Da habe ich es mir erstmal einfach gemacht und habe mit dem Lautsprecher angefangen, weil die meisten, die Smart Home nutzen, die haben entweder schon so eine Sonos-Box oder irgendwas in so eine Media-Player-Instanz, haben wahrscheinlich schon irgendwas, was irgendwie Musik ausgeben kann, integriert. Oder zur Not, naja, hast du irgendwas per USB, ein paar Lautsprecherboxen oder eine Klinke. Also irgendwas, was ein bisschen lala macht, kriegt man schon irgendwie an Home Assistant dran gedüngelt. Das ist also der einfache Teil. Dann wird's eklig. Weil jetzt geht es ums Mikrofon. Und man kann sich vorstellen, für einen Sprachassistenten ist ein Mikrofon halt auch jetzt nicht ganz optional. Ich persönlich habe tagsüber sehr oft ein Headset auf dem Kopf und ich habe echt null Bock, auch abends noch ein Headset, mit Headset auf der Couch zu liegen, um im Zweifelsfall das Licht anzuschalten. Weiß nicht, ob es jemand von euch anders sieht, ob jemand sagt, nö, also ich schlafe gerne auch mit Headset, ich mag das. Ich tue es nicht und ich entnehme der Reaktion auch mal ihr auch nicht. Also man braucht natürlich ein gutes Mikrofon, was auch in einer Raumqualität gut funktioniert. Was heißt das konkret? Raumqualität. Ich hatte gesagt, wir wollen bei der Spracherkennung natürlich möglichst fehlerfrei sein, weil wenn schon die Spracherkennung schlecht ist, kann der Rest nicht gut funktionieren. Also brauche ich ein Mikrofon, was gute Sprachqualität liefert. Abstand zum Mikrofon ist auch ein ganz wesentlicher Punkt. Ich habe das einmal auf der Arbeit erlebt, da hatte ich so das Headset, das kann ich so hochklappen. Und dann die Kollegen gleich gemeckert, ey, man versteht dich überhaupt nicht. Und da war das Mikrofon nicht hier, sondern hier. Und jetzt überleg mal, mein Mikrofon ist 3,50 Meter weg und ich bewege mich. Wie gut ich dann noch zu hören bin, nämlich gar nicht. Also das ist eine echte Herausforderung für so Raummikrofone, auch während der Bewegung, auch man nuschelt ja auch mal ein bisschen. Also all das alles aufzunehmen, ist schon eine echte Herausforderung. Umgebungsgeräusche, je größer der Raum, Hall, Echo, ja, das ist eine Herausforderung für so Mikrofone. Natürlich auch, wenn vielleicht die Mikrowelle läuft, der Kühlschrank, der PC-Lüfter, Umgebungsgeräusche, all das muss ja so ein Mikrofon überdecken, damit ich die Sprache rausziehen kann. Und jetzt überleg dir mal den Anwendungsfall, ich sage, hey, schalte meinen Fernseher an, das geht vielleicht auch, weil es ruhig ist, ja, und dann läuft mir irgendwie so eine Telenovela und auf einmal, ja, das war es dann schon mit Spracherkennung oder mit einem guten Audiosignal. Also all das müssen diese Mikrofone leisten und all das kann ich überhaupt nicht. Deswegen kommen wir gleich drauf, dass Home Assistant mir da was Gutes getan hat und nicht nur mir, hat was Eigenes gebaut. Und jetzt ist der Begriff wohnzimmertauglich keine Norm, da stellt sich jetzt jeder was Eigenes drunter vor. Ich persönlich, wenn ich mir so einen Smart Speaker irgendwie ins Wohnzimmer stelle, der soll schon ein bisschen optisch was aussehen. Also es soll nicht aussehen wie aus der Bastelwerkstatt, es soll schon so ein bisschen wohnzimmertauglich sein. Wie gesagt, kann jeder für sich entscheiden, was wohnzimmertauglich bedeutet. Ich habe da meine eigene Vorstellung. Ich hatte vor einiger Zeit auf meinem YouTube-Kanal mit Michael Hansen mein Interview geführt. Der hat so ein bisschen, haben wir so ein bisschen geplaudert. Und ich habe gesagt, hey Mike, was sind denn gute Hardware für Leute, die vielleicht ein bisschen Talent haben in dem Bereich? Also mich jetzt mal exklusiv ausgenommen. Und dann sagte er, naja, wer zum Beispiel einen Raspberry Pi nutzt, kann so ein ReSpeaker, Head heißt es, glaube ich. Man kann das dann auf den Raspberry Pi, auf diese Pin-Leiste aufklinken. Das ist wohl ganz gut. Das gibt es auch als USB-Variante, ein bisschen auch im Gehäuse. Gesundheit. Und Konferenzlautsprecher, die man vielleicht auch aus dem Büro kennt, die sind alle darauf ausgelegt, dass sie eben auch im Raum bei Freisprechen einen halbwegs guten Audio-Stream liefern können. Wer das jetzt zum Beispiel sagt, ich habe einen Raspberry Pi, kann das per USB beispielsweise einstöpseln und mit dem Assist Microphone Plugin oder dem Add-on das dann direkt nativ nutzen. Es gab auch vor, das ist vielleicht schon ein, zwei Jahre her, den sogenannten ESP32 S3 Box. Das war schon so eine von Home Assistant so eine nativ gebaute Ready-to-Use Hardware. Ich persönlich fand die jetzt optisch nicht so arg ansprechend. Wollte ich mal eine bestellen, war dann ausverkauft, war vielleicht auch ein Zeichen. Auf jeden Fall, da gibt es also auch Hardware, kann sich jeder angucken, was einem gefällt. Das ist aber das, was der Entwickler sagt, damit kann man zumindest mal arbeiten. Ja, wie gesagt, meine Definition von wohnzimmertauglich ist jetzt ein bisschen eine eigene. Da hat Home Assistant oder Nabucasa als Unternehmen da hinten glücklicherweise den Bedarf erkannt, dass es eben nicht nur Bastler gibt, sondern auch Leute, die wollen einfach, dass der Kram funktioniert und haben das sogenannte Home Assistant Voice Preview Edition rausgebracht. Und ich weiß, in der Community die erste Frage, weil die Frage, die glaube ich andauernd gehört, ja, was heißt denn Preview Edition? Ist das jetzt hier so ein Alpha-Gerät? Nein. Also, es ist die finale Version, aber die Köpfe bei Nabucasa haben schon erkannt, da wird es wahrscheinlich auch eine zweite, dritte Generation dieser Hardware geben, die noch besser und noch toller sein wird. Aber das ist das finale Produkt. Ich habe das auch mal hier, also man kann das habe ich mir jetzt mal zu Hause geklaut. Wer nachher noch will, kann sich das mal anschauen, kann auch mal die Haptik, das ist ja auch so eine Frage, wie gefällt einem das, mal anschauen. Basiert auch auf diesem ESP-Ding. Lässt sich leicht koppeln, also hat wirklich super easy funktioniert, per USB-C einfach an Strom gehängt, in den Home Assistant ploppte das dann als neues gefundenes Device auf. Ich habe dann meine WLAN-Credentials eingegeben, oder gerne von dem IoT-WLAN, ich glaube, da hatten wir eben auch aus Sicherheitsgründen, also die WLAN-Credentials eingegeben und dann taucht es ganz normal als Gerät in Home Assistant auf. Also für mich als Hardware kompletter Laie, total intuitiv machbar. Gut ist auch, das sage ich aber jetzt nicht, weil das kommt auf der nächsten Folie, glaube ich. Genau. Das lässt sich leicht koppeln. Es hat gute Mikrofone. Ich habe es wirklich ein bisschen getestet. Noch nicht im Produktiveinsatz, aber getestet. Und es sieht wirklich gut aus. Ich kann auch, für die, die sagen, ich traue dem Frieden mit so Assistenten nicht, ich kann das Mikrofon hardware-seitig muten. Also hier ist wirklich so ein harter Kippschalter dran, der auch so schönes rotes Hintergrund anzeigt. Damit kann ich das Mikrofon wirklich hardware-technisch deaktivieren, wenn also jemand ganz auf Nummer sicher gehen will. Klar ist, wenn es so deaktiviert wird, kann ich es nicht per Software wieder aktivieren, sondern ich muss es per Kippschalter wieder aktivieren. Ich kann es aber auch per Software disablen. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich habe, keine Ahnung, in meinem Smart Home so eine Art Gute-Nacht-Modus, dass ich sage, abends jetzt die Lichter aus, jetzt möchte ich hier schlafen, dann kann ich auch per Software, per Automatisierung das Mikrofon deaktivieren, damit mein Schnarchen nicht nachts irgendwas triggert. Für die schnarchen. Genau, ich muss es halt auch morgen wieder per Software anschalten. Genau, es hat LED-Ring und so weiter. Also man kann sich die Spezifikationen angucken. Wer Home Assistant Voice Preview Edition googelt, wird da sehr schnell die ganzen technischen Specs finden. Ich persönlich finde es ein schönes Stück Hardware. Bin gespannt, was vielleicht die nächste, zweite, dritte, vierte Generation noch bringt. Aber ich weiß jetzt nicht, wie ihr es seht. Also im Vergleich zu manchen Basteldingern, die ich schon gesehen habe, ist das was ich mir durchaus mal auch ins Wohnzimmer stellen kann. Ja, jetzt das, was ich eben nicht gesagt habe, auch Updates. Das war immer so ein bisschen mein Albtraum, weil das ist ja so ein Work-in-Progress-Device. Und dann denke ich, oh Gott, wenn jetzt irgendwie Firmware und dann muss ich irgendwas flashen, dann kriege ich ja schon Schlaganfall dabei. Das habe ich schon wieder Angst davor. Nein, also auch wenn es da neue Konfigurationen, Firmwares gibt, das taucht in Home Assistant ähnlich wie jeder Update vom Home Assistant Core an sich einfach auf, einspielen, Update drauf. Wie gesagt, für mich als Hardware-Laie war das ziemlich einfach zu machen. Ich habe hier auch mal so einen Screenshot. Ich kann hier dieses Wake Word, dieses Aktivierungswort konfigurieren. In dem Fall, das eine steht drin. Die anderen drei hatte ich ja auf der Folie, die gehen. Allgude ist dann vielleicht im nächsten Release drin, das wird sich dann zeigen. Ich kann auch verschiedene Assistenten anlegen. Das heißt, Home Assistant kann prinzipiell, ich hatte es wegen der Mehrsprachigkeit vielleicht, wenn jemand im mehrsprachigen Haushalt wohnt, mehrere Assistenten machen und kann sagen, du reagierst bitte nur auf jenen Assistenten. Ja, wenn ich mehrere konfiguriert habe. Ich kann diesen LED-Ring, der hier, kann man, wie gesagt, könnt ihr euch ja nachher gerne angucken, hier drumherum ist, den kann ich einschalten, ich kann die Farbe definieren, wenn ich beispielsweise eine Benachrichtigung machen will, weil ich sage, ich habe eine Automatisierung, weil irgendein Event in meinem Smart Home eingetreten ist, kann ich den LED-Ring aktivieren und zum Leuchten bringen, als Signalmöglichkeit. Wie gesagt, ich kann den Software-Mute machen, aber alternativ zu dem Hardware-Mute. Ich kann auch den Wake-Sound, weil wenn ich jetzt das Wake-Word spreche und dieses kleine Gerät erkennt, oder das System erkennt das Wake-Word, dann wird es ein akustisches Feedback geben, dass es jetzt lauscht. Wenn mich das nervt, kann ich das ausmachen. Ich kann auch unten, das glaube ich heißt Wake-Word-Sensitivity, einstellen, je nachdem wann Home Assistant annehmen soll, meine Anfrage ist fertig. Also wenn ich sage, schalte bitte das Licht im Wohnzimmer an, und ich habe einen relativ schnellen Sprachfluss, dann kann der auch nach einer kurzen Pause schon den Request als beendet betrachten. Bin ich eher gemütlicher, schalte bitte im Wohnzimmer das Licht an, dann sollte das vielleicht ein bisschen länger warten, bis es die Anfrage als abgeschlossen ansieht. Ja, ich kann auch so Spielereien, ich kann die Farbe des LED-Rings konfigurieren, wie es leuchten soll. Also ein paar nette Gadgets und Spielereien. Ich habe auch noch jetzt auf der Zielgeraden, das erste Schild war schon oben, vielen Dank. Vielleicht noch zwei, drei Infos, die man noch so brauchen kann, wenn man seine ersten Schritte geht. Ich kann einzelne Entitäten, also Dinge, aus der Sprachsteuerung in Home Assistant rausnehmen. Warum macht das Sinn? Oder auch bewusst reinnehmen, also damit geht beides. Warum macht das Sinn? Vielleicht gibt es Sicherheitsaspekte. Bedeutet, ich hatte es gesagt, die Spracherkennung ist nicht immer fehlerfrei. Auch das Intent-Handling kann mal falsche Zuordnungen erkennen. Und angenommen, ist jetzt ein bisschen ein konstruiertes Beispiel, muss ich zugeben. Ich sage, schalte bitte das Licht im Wohnzimmer ein und Home Assistant, aus welchem Grund auch immer erkennt, schließe bitte die Haustür auf. Wäre jetzt ein bisschen weit hergeholt. Dann kann das potenziell ein Sicherheitsproblem sein. Ja, wenn ich das nicht mitkriege und auf einmal ist die Haustür offen, problematisch. Daher kann ich sagen, ich möchte, dass ich die Haustür, mein Haustürschloss nicht per Sprache steuern kann, kann ich per Hardware oder per Konfiguration rausnehmen. Gelesen, ich habe versucht, das nochmal rauszufinden, wo ich es gelesen hatte. Ich habe es nicht gefunden, aber ich habe es irgendwo gesehen, ich bin ganz sicher. Die wollten jetzt für manche Entitäten eine sogenannte Sicherheitsabfrage noch einbauen. So quasi so ein Zwischenschritt, dass man sagt, ja, ich möchte meine Haustür prinzipiell per Sprache öffnen können, aber ich möchte, dass eine Sicherheitsabfrage kommt. Also wenn ich sage, öffne bitte die Haustür, dass Home Assistant dann sagt, bist du dir sicher, dass du die Haustür öffnen willst? Und wenn ich dann sage, ja, dass dann die Aktion erst ausgeführt wird. Finde ich eigentlich einen ganz schönen Zwischenschritt, um das noch so ein bisschen sicherer zu machen. Und ein Punkt, gerade wenn man die ersten Schritte geht und das aufbaut und für sich da probiert, der Debug-Modus ist ein bisschen versteckt, ist aber ziemlich cool. Hier auch nochmal, zeige ich euch gleich ein paar Screenshots noch. Hier vielleicht nochmal den Link, wo Home Assistant hat ja eine recht gute Dokumentation, wo man alle möglichen Komponenten nochmal im Detail nachlesen kann. Das wird ja heute den Rahmen ein bisschen sprengen. Ja, hier erst nochmal so ein paar Screenshots. Wie gesagt, wer es noch nicht kennt, man kann in den Einstellungen sich Sprachassistenten anlegen und konfigurieren. Die Konfiguration ist relativ einfach. Man gibt dem Ding einen Namen, sagt, du arbeitest in der Betriebssprache Deutsch oder Englisch oder was auch immer. Dieser Conversational Agent unten dran, das ist das NLU. Da bietet Home Assistant eben standardmäßig das, was ich auch gezeigt hatte, mit diesen tollen Template-Sprachen. Dann habe ich meine Spracherkennung, mein Speech-to-Text. Da habe ich jetzt nicht Whisper ausgewählt, sondern eben dieses Speech-to-Phrase, ne, was auch Vitrine gut kann. Das hat mich getroffen, die Vitrine. So, und ich kann zum Schluss auch meine Text-to-Speech auswählen. Nicht denken, also wenn das dann in den Produktionsbetrieb übergeht, werde ich nicht meine eigene Stimme hinterlegen. Das ist schon ein bisschen arg creepy. Zum Testen, um zu gucken, ob ich meine KI-Stimme noch ein bisschen feintunen kann, mache ich das. Das ist aber nichts für den Alltagsbetrieb. Ups. So, wenn ich mich entscheide, ich möchte eine Entität aus Sicherheitsgründen oder warum auch immer rausnehmen, gibt es oben in der Oberfläche von Home Assistant den Tab Verfügbarkeit. Da seht ihr dann alle eure Entitäten und könnt sagen, möchte ich den haben oder über das X an der Seite kann ich sagen, lösche die raus und dann verschwindet diese Entität aus der Sprachmöglichkeit oder aus der Möglichkeit, per Sprache gesteuert zu werden. Genauso kann ich auch Entitäten verfügbar machen, klicken. Und kann die Entitäten wieder aufnehmen. Ich sehe auch hier zum Beispiel die Aliase, zumindest die ersten. Wenn ich zu viele Aliase habe, dann steht einfach die Anzahl da, kann ich reingehen und sehe auch, auf welche Aliase diese Entität reagiert. Ja, Debug. Ich habe das auch am Anfang nicht gefunden, es war echt hilfreich. Man kann in der Konfiguration der Sprachassistenten über so drei Punkte den Debug-Modus aktivieren. Gut, wenn ich jetzt fair gewesen wäre, hätte ich das auch als Screenshot drin, das habe ich jetzt leider vergessen, aber es ist da, die Option. Also gibt es so drei Punkte, dann gibt es Debug-Modus. Da sieht man für jeden Step in den Sprachprozessen, was passiert ist. Ich habe da eine Pumpe ausgeschaltet per Sprache und da sehe ich zum Beispiel im Speech-to-Text, ich verwende eben nicht Whisper, sondern Speech-to-Phrase in der Sprache Deutsch und das System hat in 0,15 Sekunden Schaltepumpe aus, auch sauber verstanden. Also so wie ich es gesagt habe, ist es auch im System in Textform angekommen. Dann kam das Natural Language Processing, wo eben dieser Conversational Agent auch gewusst hat, was er tun muss und dann sagt, ich habe die Action done, ist fertig. Wenn man jetzt auf die Zeit guckt, 0,27 ist hier sogar noch länger als die Spracherkennung, weil natürlich auch die Aktion gemacht werden muss. Also sprich, der Aktor wird ausgeschaltet, das Feedback muss eingeholt werden. Also das ist ein bisschen länger, aber da kann man so sehen. Und Text-to-Speech, ich glaube 0 Sekunden, das hat Michael extra so eingebaut, damit jeder weiß, wie toll er das gemacht hat. Also Piper ist wirklich auf deiner Hardware sehr, sehr schnell. Also wahrscheinlich, also 0 Sekunden ist es wirklich, ist wahrscheinlich irgendwie abgerundet, aber es ist wirklich schnell. Und da wurde gesagt, eben Pumpe ausgeschaltet, ich kann mir das nochmal anhören. Wer also verschiedene Varianten mal durchspielen will, sagt, ich will verschiedene Spracherkennungsmethoden mal durchtesten, ich will mal verschiedene Sprachausgabemodelle testen, sieht da, wo bleibt eigentlich die Zeit liegen. Also wir reden immer noch von einem Dialogsystem, da ist die Zeit und die Response schon ein bisschen kritisch, kann da sehr schön, wie ich finde, auch reingucken. Genau, dann ein Ausblick. Ja, im Jahr 2023 hatte ich mit den Kollegen ein bisschen gesprochen, da hat Mike gesagt, hey, wir machen das Year of Voice. Dann haben wir alle Sprachsteuerung in 2023 durch. Ich habe nochmal mit ihm gesprochen, wir fanden das beide amüsant und haben dann gesagt, lass es uns lieber Decade of Voice nennen, vielleicht ist das dann realistischer. Also die Idee ist schon, aber das hat sich gezeigt, Das ist jetzt kein Selbstläufer. Gerade wenn es eben einfach sein soll in der Bedienung, wenn es auch ein bisschen flexibel sein soll, wenn es verschiedene Anwendende auch berücksichtigt, weil nicht jeder formuliert die Anfragen gleich. Also diese ganze Komplexität, diese Vielfältigkeit, das abzubilden, das ist jetzt kein Selbstläufer und das nehmen die Kollegen auch ernst und ich finde das auch schön, dass sie dann eben nicht sagen, ja, wir haben da jetzt mal was gemacht und das ist so rudimentär auch in Ordnung und jetzt fokussieren wir uns wieder auf was anderes, ja? Sondern sie haben wirklich gesagt, wir wollen das Thema jetzt nicht exklusiv, die haben ja auch andere Baustellen, aber wir treiben das Thema konstant voran. Da gibt es solche Chapter, kann man gucken, in welchem Voice-Kontext die das alles anbieten und was da die Roadmap noch ist. Genau, 5 Minuten, das passt hervorragend. Ich bin jetzt auch bei der letzten Folie und dann können wir, denke ich, wenn da Fragen und Diskussionen ist, auch noch ein bisschen die Zeit nutzen. Ja, deswegen bleibt mir jetzt an dieser Stelle tatsächlich nur noch zu sagen, vielen Dank, dass ihr am Sonntagmorgen euch so früh aus dem Bett gequält habt, dass ihr den Weg hierher gefunden habt. Wer Fragen hat, QR-Code scannen, mich anschreiben, E-Mails schicken, Kontaktformular, was auch immer. Vielen Dank.
Genau. Wenn wir noch Fragen im Saal haben, dann komme ich kurz rum.
Hallo, ich habe bei Sprachsteuerung und Erkennung von Text immer so das Nichtwissen, wie ist denn das, wenn man mit mehreren Personen im Haushalt ist? Also jeder spricht ja ein bisschen anders, mit Geschwindigkeit, mit Betonung und allem. Du hast praktische Erfahrung, höre ich. Bist du allein in deinem Haushalt?
Nein.
Dann wäre ich neugierig, wie das da so läuft. Also ich habe speziell jetzt mal als Ehemann den Frauenfaktor dabei, weil wenn es nicht läuft, ist sie echt ungeduldig.
Genau. Die Frage. Soll ich die Frage nochmal wiederholen? Nein? Würde über das Mikrofon? Gut, also. Genau, die Frage ist tatsächlich sehr, sehr gut. Und es ist auch ein echtes Problem. Warum ist das ein Problem? Weil viele heutige Spracherkennungsmodelle auf also die sind ja KI-trainierte Modelle und KI braucht Trainingsdaten und ein großes Datensatz, kennt vielleicht einer oder andere, ist von Mozilla das Common Voice Dataset, also es ist ein sehr großes Projekt, wo viele freiwillige Menschen ihre Stimme, sozusagen Texte vorgelesen haben und damit können heute Spracherkennungsmodelle trainiert werden. So, der Punkt ist, wie das oft bei so vielleicht ein paar, ich will jetzt nicht sagen, Geeky-Anwendungsfällen ist, weil das trifft es nicht ganz, das machen oft Männer. So, das heißt, Common Voice, da gibt es auch Statistiken, dass sehr viele Männer ihre Stimme da rein contributed haben. Und wenige Frauen und von Kindern, wollen wir mal ganz, weil die haben ja auch natürlich eine andere Klangfarbe und so weiter, mal ganz zu schweigen. Und das bildet sich auch genauso ab. Das ist genau das Problem, dass die Stimmen, wo wenig in den Trainingsdaten drin war, schwieriger und nicht so korrekt erkannt werden. Ne? Thema Frauen, Kinderstimmen sind da ein bisschen problematisch. Was ich als Vorteil erachte, also Whisper ist da schon relativ gut, weil die Modelle werden besser und sie werden ganz gut. Ich bin jetzt aber auch noch nicht, ich habe es gesagt, im Praxisbetrieb. Also momentan bin ich der Anwender von dieser kleinen Box hier. Es kann sein, wenn ich das nächste Mal hier stehe, also ich habe das Ding wegschmeißen müssen, die Familie fand es doof. Das kann ich also noch nicht sagen. Diese Speech-to-Phrase ist dadurch, dass es eben einen reduzierten Sprachschatz hat, vielleicht dann die Lösung, weil dann müssen eben weniger Worte erkannt werden und die Erkennungsrate ist grundsätzlich höher. Muss man aber natürlich ausprobieren. Das kann man jetzt pauschal schlecht beantworten. Also jetzt darf ich doch mal wiederholen. Genau, also die Frage oder der Hinweis war, dass das auch Smart Speaker eines großen Buchhändlers das gleiche Problem haben. Ja, natürlich, weil auch die großen Unternehmen, wie das halt oft ist, bedienen sich natürlich freien Datensätzen, freien Projekten, Produkten. Und wenn eben Common Voice das Problem hat, dann hat jeder, der darauf aufbaut, potenziell ähnliches Problem.
Ja, ich habe eine Frage, die geht in die ähnliche Richtung, aber geht nicht so sehr um die Erkennung der Sprache, also semantisch, sondern eher um die Erkennung der sprechenden Person. Wenn ich jetzt zum Beispiel bestimmte Entitäten rausnehmen will, wenn ich zum Beispiel sagen will, mein 2-jähriger Sohn, der darf gerne den smarten Teddybär steuern, aber nicht den smarten Flammenwerfer, ist es möglich, dass die Person zumindest erkannt wird?
Also erstmal bin ich jetzt beeindruckt, was ihr zu Hause habt. Also weniger vom Teddybär als von dem anderen Gerät. Nein, also mir ist es jetzt nicht bekannt. Ich weiß, dass andere Smart Speaker das können. Die haben diese Speaker Detection. Bei Home Assistant wäre es mir jetzt nicht bewusst, dass es geht und auch nicht, dass es auf der Roadmap steht. Es mag sein, dass es irgendwo in irgendwelchen Köpfen schon als Idee schlummert, wäre mir aber jetzt nicht bekannt. Aber ist natürlich ein spannendes Thema, weil ähnlich wie die Sicherheitsabfragen, vielleicht möchte ich gewisse Entitäten nur gewissen Personen zugänglich machen. Insofern, also der Use Case ist da, mir ist nicht bekannt, dass aktuell daran gearbeitet wird.
Ganz kurzes Stichwort dazu, Speaker-Erkennung, also wenn du mit Transkripts arbeitest, da gibt es eine Python-Library, die macht Speaker-De-Raises, so nennt sich das, also die Tonfallerkennung, dass du dann zum Beispiel die Snippets einem bestimmten Sprecher zuordnen kannst, kannst du mal nachsuchen. Was ich interessant, ich bin leider ein bisschen später gekommen, wenn das behandelt worden ist, bitte sofort canceln. Ich habe sehr früh mit Kommandozeilen-Interfaces gearbeitet, die ein Verb-Noun-Object-Modell verwendet haben. Und dann habe ich Verb-Noun-Object. Das heißt zum Beispiel in einem CAD-System, draw circle diameter, 33 mm from endpoint to und so weiter und so fort. Das heißt, du baust den Satz auf und dann orgelt sich da durch und du konntest dann auf der Kommandozeile die Sachen erkennen und du konntest dann auch Icons da rein nach einblenden. Und das ist, ich habe damals gesagt, boah geil, wenn ich jetzt ein Sprachinterface dafür hätte, kann ich mit dem Ding reden. Und heute ist das soweit. Und die Frage ist natürlich, die Sprachen, also Deutsch, Englisch, Französisch sind sehr unterschiedlich aufgebaut. Französisch hat sehr lange Sätze, da kommt das Wesentliche erst am Ende, ist natürlich bei Sprachsteuerung scheiße. Wenn du dann auf Deutsch sagst, Verb, Noun, Object, fängst du mit dem Verb im Englischen mit dem Verb an, also start the engine, ne? Und auf Deutsch sagst du Engine starten. Diese Reihenfolge, wann das System das bekommt, kriegt natürlich dann nach dem ersten Token einen anderen Kontext. Hast du da mal Unterschiede gemacht? Hast du das mal selber mit Englisch versus Deutsch verglichen? Das würde mich interessieren. Und der zweite Punkt ist, wenn ihr irgendwelche Software schreibt, schreibt immer ein Kommandozeileninterface dafür, was man im Prinzip mit so einer Sprachsyntax auch bedienen kann. Dann kannst du da ein LLM und eine Sprachsteuerung davor knallen und dann macht das richtig Spaß. Das nur so als Tipp am Rande.
Also der erste Punkt, also dieses, was kommt zuerst, wann ist das, wann ist eigentlich klar, was die anwendende Person will. Ich habe jetzt nicht experimentiert mit verschiedenen Sprachen. Ich bin ja froh, wenn es mal auf Deutsch funktioniert. Also da wäre ich ja schon das erste Mal froh. Und zwar so, dass man es wirklich im Alltag auch gut nutzen kann. Der Punkt ist natürlich, wenn Whisper oder auch Speech-to-Phrase, die versuchen das natürlich in einem Stream zu machen. Das heißt, die Transkription passiert nicht erst am Ende, wenn die Anfrage komplett gestellt ist und dann als Blob sozusagen rübergeht, sondern es wird schon versucht, das im Stream zu machen, um möglichst effizient zu sein und dann möglichst schnell auch zu arbeiten. Ansonsten ist das Thema, ich weiß nicht, ob du es dann gesehen hattest, die Möglichkeiten von diesem Natural Language Understanding, sprich, da gibt es so eine Templates in Home Assistant, wo du welche Sprache oder an welcher Stelle im Satz erwarte ich jetzt welchen Parameter beispielsweise. Also da müsste man natürlich, genau, und da ist jetzt auch, man sieht immer mehr, dass zum Beispiel auch so lokale LLMs wie Olama oder sowas, die dann auch da reingeklinkt werden, die nochmal das ein bisschen nach vorne schieben, das Textverständnis, habe ich selber noch keine Erfahrung mit, muss man mal ausprobieren. Genau.
Da nochmal eine Frage zu den Mikrofonen. Gibt es vielleicht auch die Möglichkeit oder den Gedankengang, dieses Voldemort-Gerät einfach zu nehmen, weil es ja ein gutes Mikrofon hat und umzuflächen?
Die Frage, schöner Alias übrigens, aber das, die Frage wurde schon gestellt, kann ich nicht einfach dieses Gerät mit einer anderen Firmware betanken und kann das dann in Home Assistant oder in andere Open-Source-Projekte, ich meine, da gibt es ja Anwendungen an vielen Fronten. Was ich gehört habe, ist das wohl nicht so einfach. Wie gesagt, ich bin kein Hardware-Experte, ob dann irgendwelche Checksummen oder Sicherheitsmechanismen greifen, weiß ich nicht, wie das dann im Detail funktioniert. Aber ich habe das oft in der Community mitbekommen, dass die Frage gestellt wurde, hey, ich habe doch ein tolles Gerät, Wohnzimmer-kompatibel, offensichtlich gute Mikrofone. Mit dem Flashen oder mit deinem was Eigenes draufbringen, offensichtlich nicht so einfach, sonst hätten wir das, glaube ich, schon.
Also was ich da vielleicht gerade einwerfen kann, es gibt da ein Raspi Audio Project mit auch eigener Hardware aus Frankreich, das ist ESP Home, das könnte man also auch modifizieren.
Okay, aber das ist jetzt auch nichts, was jetzt aus diesem besagten Konzern kommt, sondern das ist auch wieder eine eigene Lösung, die eigentlich vom Gedanken her schon Open Source aufgebaut ist. Genau wie übrigens, das habe ich jetzt gar nicht erwähnt, das ist den Machern auch wichtig, dass diese Appliance oder diese Box ist auch Open Hardware, also das ist sehr transparent und da ist also jetzt kein Betriebsgeheimnis irgendwo drin, sondern man kann sich das Ding auch, wenn man das kann, also ich jetzt nicht, wie gesagt, wenn ich einen Lötkolben in die Hand nehme, dann werden schon die anliegenden Krankenhäuser nervös, aber das ist ein Thema, das kann man also auch sich selber nachbauen, wenn man es kann.
Ja, also das, was mich interessieren würde, ist, ob Home Automation also erst einmal mehrere Mikrofone unterstützt, ich vermute schon, aber wenn man mehrere Mikrofone in einem Raum hat, ob es dann auch eine Spatial Localization machen kann, dass man zum Beispiel sagen kann, okay, alles, was jetzt vom Fernseher kommt, wird ausgeblendet. Gibt es das? Steht das auf der Roadmap?
Also das ist vom Prinzip her, also A, das Ding hat hier, das sind hier diese zwei kleinen, wie gesagt, ich habe es hier vorne, man kann gerne her mal ein bisschen das in die Hand nehmen, wenn man das möchte. Das hat zwei Mikrofone schon, die auf diese Raumqualität ausgelegt sind. Die haben dieses, nicht Noise Cancelling, aber die haben diese Rauschunterdrückung oder dieses Ausfiltern und Ausblenden, haben sie schon inklusive. Das ist ja zum Beispiel auch ein Problem, wenn ich über dieses Ding Audio abspiele, angenommen, ich lasse jetzt hier Musik abspielen, das stört ja, weil natürlich der Mikrofon, der Ausgabeton sehr nah am Mikrofon ist, aber das haben diese Chipsätze, und wie gesagt, ich bin da jetzt weit weg von Experte, die können das Frequenz dann technisch irgendwie ausfiltern, dass solche Störgeräusche dann nicht reinkommen. Und der zweite Aspekt, ja, dieses Multi, was du angesprochen hattest, also ich kann ja vielleicht auch mehrere Mikrofone verteilen. Mhm. Ja? Also wenn ich jetzt sage, ich habe zum Beispiel eins jetzt im Bad, eins im Wohnzimmer, eins in der Küche, dann ist es natürlich auch nicht so trivial. Das hatte ich auch mal, oder ist natürlich ein Thema, erkennt jetzt Home Assistant, dass ich am nächsten bin am Mikrofon in der Küche? Also wenn ich sage, schalte das Licht an, weiß Home Assistant, ach, der ist am nächsten am Mikrofon in der Küche, der meint wahrscheinlich das Licht in der Küche. Das ist nicht so ganz trivial, ja, weil dann muss man natürlich gucken, reicht die Lautstärke als Indikator, also das Mikrofon, was am meisten Inputpegel bekommt, hat das Recht. Das ist immer nicht so ganz trivial, aber das haben sie auf der Roadmap, dass man über dieses Satelliten-Setup das A nutzen kann und B halt auch weiß, vielleicht der Kollege steht gerade in dem Raum, weil das der Smart Speaker ist, der getriggert hat.
Also üblicherweise verwendet man die Phasenverschiebung natürlich nicht die Lautstärke, weil die viel zu stark, aber eine genauere Lokalisierung müsste schon mehr machen als das. Ja, man braucht mehrere Mikrofone pro Raum, also drei oder vier. Man kann eine Blind Source Separation machen. Ja, okay.
Also ich merke, die Begriffe, die du verwendest, also ne, ich bin auf der Höhe, ich vergesse das Mikrofon beim Call runterzuklappen. Du hast ein anderes Level. Also ich will sagen, das ist bestimmt eine eigene Wissenschaft, die nicht ganz trivial ist.
Ich wollte eben auch nicht alle Fragen auf einmal stellen, deswegen kommt jetzt noch was hinterher. Eben wurde das angesprochen mit der Personenerkennung, auch mit beziehungsweise mit der Geschwindigkeit, also Kinder oder Frauen. Was eine coole Sache ist, ich habe das jetzt mit der Post-Production von Audioaufnahmen von einer Konferenz recherchiert. Da gibt es Modelle, die heißen ARNNN. Die kannst du zum Beispiel in FFmpeg einbinden, die müsste man aber auch woanders einbinden können. Und die kümmern sich um Rausch- und Störgeräuschentfernung, sind also auf diese Sachen trainiert, haben aber manchmal auch den Nachteil, hat man festgestellt, wenn du hinterher dann ein Transkript davon machen willst, funktioniert das nicht, weil nämlich genau die Sachen, wo man denkt, das ist ein Störgeräusch, die tatsächlich vom Menschen stammen, irgendwelche Zischlaute oder sowas, und die werden dann von den Modellen verwendet, um die Wörter zu identifizieren, weil die ja nicht wirklich zuhören, sondern die versuchen nur in dem Audio irgendwas zu finden. Was dann in dem Zusammenhang interessant ist, ist auch noch mein Bruder zum Beispiel, ich habe früher ein Tonbandgerät gehabt mit einer stufenlosen Steuerung, und wenn ich seine Stimme langsamer hab laufen lassen, hörte sich die exakt wie meine an. Das heißt, wenn ich jetzt Stimmen von Kindern habe, die kleinere Stimmbänder haben, oder bei Frauen, wenn ich die Geschwindigkeit und die Frequenzen normalisiere, kann es sein, dass ich deutlich bessere Erkennung habe. Nur mal so als Tipp.
Das stimmt. Also, wenn man natürlich dieses, also ne, irgendwelche Filter drauf nimmt, kann das natürlich auch die Erkennung, wie du sagst, so schön dann mindern, weil das zwar als Störgeräusch wegen mir rausgefiltert wurde, aber eigentlich wesentliche Bestandteile sind. Das ist ja auch was zum Beispiel diesen Mozilla Common Voice Ansatz sehr wertvoll macht, weil es eben sehr unterschiedlich ist. Also ich meine jetzt nicht von Männern, Frauen, Kinder, Altersstufen und so weiter oder Dialekte. Ich meinte, es ist von der Qualität. Ja? Wenn mich jetzt nur in dem Common Voice quasi perfekte Studioaufnahmen hätte, wäre die Erkennung nicht so gut, wie wenn jemand bei Common Voice eine Stimme in der S-Bahn auf Freisprechen eingesprochen hat, wo natürlich die Qualität eine ganz andere ist. Und das lebt halt von der Vielseitigkeit. Anders als bei dem Ausgabeverfahren, bei Text-to-Speech, wo ich natürlich sehr klare Aufnahmen brauche, sehr definierte Aufnahmen, lebt eine gute Spracherkennung von einer möglichst hohen Vielseitigkeit und auch Störgeräusche, die dazugehören.
Ja, okay. Wir haben leider das Ende unseres Slots erreicht. Danke, Thorsten, für die Beantwortung der Fragen. Ich wünsche weiter viel Spaß.